Moin Moin und herzlich willkommen. Wir sprechen heute mit Dr. Eva Elisa Schneider über das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Eva ist promovierte Psychotherapeutin und eine Expertin im Bereich Gesundheitswesen, gerade am Arbeitsplatz mit über 10 Jahren Erfahrung. Wir sprechen heute über das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz in Bezug, wie ihr das selber hinbekommen könnt, wie ihr aber vielleicht auch das Teamgefüge bilden könnt und auch wie Führungspersonen agieren könnten. Deswegen gleich rein in unseren Podcast. Unser heutiger Podcast wird euch präsentiert von mir selbst. Haha, ja, hätte da nicht gedacht, ne? Und zwar möchte ich euch mit ans Herz legen, auch mal über das Thema Coaching nachzudenken. Denn das ist das, was wir im Wesentlichen machen. Wir teilen ganz viele Inhalte öffentlich. Wir geben ganz, ganz viele Informationen preis, alles auch frei zugänglich. Aber am Ende ist das immer nur ein Sammelsurium von Informationen. Und letztendlich geht es ja immer darum, dass ihr es schafft, tatsächlich auch die enthaltenen Tipps ganzheitlich in eine Struktur zu gießen, die für euch dann auch individuell ausgestaltet wird und wo ihr dann auch die Möglichkeit habt, ganzheitlich, nachhaltig, gesund euren Körper und euren Geist zu beeinflussen. Wie läuft so ein Coaching bei uns ab? So ein Coaching ist tatsächlich auf mindestens 3 Monate festgelegt, kann auch sich bis zu 9 Monate ausdehnen. Und da geht es darum, dass 4 Experten sich um euch kümmern, unter anderem Tina natürlich, die sich psychologischen Themen annimmt, Katharina, die ganz viel mit Breathwork und Entspannung macht und auch für ganzheitliche Fragen da ist, ich, der auch für ganzheitliche Fragen da ist und natürlich auch mein Namensvetter Dominik, dann aber mit Nachnamen zum Glück anders heißen, Czerny, der gerade für das Thema Kraft nochmal vorhanden ist. Ich persönlich kümmere mich dann halt auch viel um Mobility Training und auch um alle ganzheitlichen Fragen. Ihr könnt da jegliche Fragen in der Community äußern, könnt in Calls kommen, die dann live stattfinden, wo ihr mitmachen könnt, könnt dann tatsächlich auch mich persönlich anschreiben, mir Videos schicken und auch alle anderen Coaches dann ganz individuell nochmal zu euren Themen befragen. Und es gibt natürlich auch einen festen Ablauf. Wir beginnen damit, dass wir euren Körper analysieren, dass wir eure Haltung checken, dass ihr auch gerne vor Ort hier sein könnt, könnt das Ganze aber natürlich auch alles frei und online machen. Wir gucken uns Laborwerte an, um dann einfach einen guten Status quo zu haben und von hier aus euch dann sukzessive in eine Mobility-Routine, in eine Kraftroutine einzuleiten, neue Ernährungsgewohnheiten zu etablieren, Entspannungstechniken euch mit auf den Weg zu geben und dann auch so Dinge wie Bewegung, Achtsamkeit, Schlaf, aber auch Detox, Mindset und Co. dann auch für langfristige Themen in euch zu implementieren. Also unser ganzer Ansatz beruht nicht darauf zu sagen, du hast das Problem und wir arbeiten am Symptom, sondern wir sagen einfach, hey, wir stellen euch und euren Körper, euren Geist halt langfristig gesund und gut auf, sodass ihr halt nicht nur für die Coaching-Zeit gut aufgestellt seid, das machen leider viele andere Experten so, sondern dass wir euch mündig machen wollen, damit ihr halt eigenverantwortlich ein gesundes und langfristig gutes und vor allen Dingen erfülltes, schmerzfreies Leben führen könnt. Wenn ihr sagt, Mensch, eigentlich müsste ich das mal angehen, eigentlich müsste ich mir das mal gönnen, mal Zeit und vielleicht auch natürlich ein bisschen Geld in eure Gesundheit zu investieren, dann könnt ihr euch erstmal kostenlos bei uns beraten lassen. Und zwar findet ihr das Ganze auf meiner Homepage mybodymind.de. Da könnt ihr einfach einen Beratungstermin buchen. Wir werden euch aber auch nochmal einen direkten Absprung hier im Podcast verlinken, sodass ihr einfach dort draufklicken könnt. Einfach ganz entspannt einen ersten Telefontermin, jetzt fange ich schon an zu stottern, buchen könnt und dieser Telefontermin erstmal zu einer Ersteinschätzung dient, ob wir sagen, hey, wir sind die Richtigen für euch, ihr seid die Richtigen für uns und wenn wir dann der Meinung sind, hey, das kann funktionieren, dann erklären wir euch ganz in Ruhe und nehmen uns da auch mindestens 1 Stunde Zeit nochmal per Zoom, wie wir das ganze Coaching ausgestalten, wie wir das für euch machen können, was ihr da für Vorteile daraus generieren könnt, sodass ihr da einfach ganz frei und transparent entscheiden könnt. Viel Spaß dabei und jetzt geht's in die heutige Podcast-Episode. Hallo Eva, dein Buch beginnt mit der Frage, warum mentale Gesundheit? Warum ist das Thema heute wichtiger denn je?
Ja, mentale Gesundheit ist natürlich ein Thema, wo wir alle merken, der Schuh drückt und gefühlt kommen die Wände manchmal immer näher, ne? Dadurch, dass einfach wir mit so vielen Krisen zu tun haben, die Welt gefühlt immer schnelllebiger wird und wir gefühlt immer mehr so auf dem Teller haben, was wir so jonglieren müssen, dass das irgendwo auch auf die Psyche schlägt. Ne? Und bei manchen Menschen ist es so, dass sie dann merken, so irgendwie kriege ich das nicht mehr so gut balanciert oder einfach meine gesunden Routinen fallen mir so hinten hinten runter. Und bei anderen Menschen wiederum merken wir zum Beispiel, dass sie sagen, ey, okay, ich halte da jetzt noch so ein bisschen durch, und es dauert dann aber einfach nur ein bisschen länger, bis sie merken, auch darunter knicke ich eigentlich irgendwann ein. Also alle sind so gefühlt gestresster und angespannter. Und das ist etwas, was, glaube ich, generell gesellschaftlich spürbar ist. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit so einem Wassereimer, ne? Also da sozusagen oben es reinregnet, das ist der Stress, der reinregnet die ganze Zeit in den Eimer, und der füllt sich immer weiter, und der Füllstand bei allen ist gerade relativ hoch, ne? Also da sind wir vielleicht so bei so über 80% Füllstand. Wir müssen einfach aufpassen, dass dieser Eimer nicht überläuft, ne? So ein Eimer hat unten auch immer Löcher. Das sind die Dinge, die uns gut tun. Also zum Beispiel so Me-Time oder Sport oder Zeit mit Freunden oder der Familie. Das sind all die Dinge, wo das Wasser unten noch wieder abfließen kann. Und durch die vielen Krisen und all das, was in der Welt gerade auch los ist, auch die politische Lage, fühlt sich das oft so an, als seien diese Löcher unten so ein bisschen verstopft, als hätte da jemand so einen Eimer Sand reingekippt, sodass die nicht mehr so gut funktionieren. Also dass wir das Gefühl haben, so boah, ich tue ja schon meine ganzen Routinen und irgendwie ich versuche ja schon irgendwie gesund zu bleiben, aber trotzdem fällt es mir irgendwie schwerer, bei diesen aktuellen Belastungen noch auf meinen Ausgleich zu kommen. Und das ist das, was wir alle spüren und alle so gefühlt einfach ein bisschen gestresster, angespannter sind.
Das ist ja dieses so bekannte Stress-Bucket-Prinzip, finde ich immer sehr, sehr plakativ. Das lässt sich ja eins zu eins nahezu auch auf Pain umwandeln, also auch Pain-Bucket-Prinzip. Von daher sprechen wir da, glaube ich, eine Sprache, sehr, sehr interessant. Hast du denn das Gefühl, das liegt aktuell, also das gefühlte Empfinden, dass alle ein bisschen mehr Stress haben, eher an den äußeren Faktoren? Oder meinst du, das hat mehr auch mit inneren Faktoren der Menschen zu tun, also dass die Leute sich auch verändern von der Wahrnehmung?
Ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen was aus beiden. Wir PsychologInnen, wir wollen uns ja nie so auf eine Sache alleine festlegen, warum genau das der eine Grund ist, sondern wir sehen natürlich immer viele verschiedene Gründe, ne? Und was von außen passiert, ist natürlich, dass wir gerade das Gefühl haben, Dinge werden unberechenbarer, und das macht unser Psyche einfach zu schaffen, weil wir sind einfach Wesen, wir möchten gerne Verlässlichkeit, wir wollen Sicherheit, wir wollen Struktur, wir wollen Orientierung. Und wenn im Außen so viel passiert und wir gar nicht mehr richtig hinterherkommen, gibt uns das einfach ein Gefühl von Unsicherheit, ne? Gleichzeitig sind wir ja auch mit ganz vielen, Nachrichten und Medien konfrontiert und schmeißen uns aber auch natürlich auch selber immer mal wieder so rein. Also gerade wenn wir jetzt so in Social Media reinschauen, ne, das ist halt einfach ein Klick, mit dem die App geöffnet ist. Und so prasseln einfach unglaublich viele Informationen auf uns ein, die uns immer schwieriger machen, nochmal auf uns zu besinnen und zu gucken, wo stehe ich eigentlich gerade? Wer bin ich? Was ist mir jetzt gerade wichtig? Und nicht, was ist den 300 Leuten in meinem Social Media Feed wichtig? Aber das bringt uns eigentlich immer weiter davon weg, was wir selber eigentlich brauchen. Und das sind dann diese inneren Dinge, die da passieren, dass wir uns anfangen zu vergleichen, dass wir vielleicht merken, auch Mensch, ne, die anderen Leute haben es viel besser als ich, ne? Und dabei vergessen wir total, dass auf Social Media ja eigentlich auch nur das gezeigt wird, was die Leute zeigen wollen, dass es dort sichtbar ist. Ne? Und so ist es eine Mischung aus äußeren und aus inneren Faktoren.
Ja, finde ich sehr interessant, weil wir da eigentlich schon in einer ganz spitzen Empfehlung sind eigentlich. Zumindest indirekt lese ich das raus, sich nicht von vornherein immer, wenn man gerade das Gefühl hat, im Stress zu sein, noch mit dem Handy ablenken. Das ist ja so ein typischer Mechanismus, den man hat. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt nicht achtsam, ich brauche irgendwas, was mir was Positives gibt, vielleicht einen kleinen Dopaminkick. Und dann greift man ja gerne mal zu Social Media, weil man ja auch genau weiß, hey, das ist mit Sicherheit nicht ganz uneigennützig auch dahingehend produziert und programmiert worden, dass Dopaminflashes freigesetzt werden. Nur kann ich natürlich, wenn ich selbst mit mir schon nicht im Reinen bin, also schon viel mit mir selbst zu tun habe oder vielleicht mit meinem näheren Umfeld, Familie, Beruf, vielleicht alles das, was sich noch irgendwie in meiner Umgebung stattfindet, dann habe ich ja schon selbst viel zu tun, und dann habe ich vielleicht aber noch den ganzen Weltschmerz, den ich mir jeden Morgen wieder aufladen kann, innerhalb von ein paar Sekunden. Ich kenne das von so Stressforschung, dass da häufig gesagt wurde, früher war das insofern ein bisschen einfacher, weil man konnte erstmal aufwachen. Natürlich hatte man dann vielleicht auch die häuslichen Probleme und die Themen, mit denen man abends ins Bett gegangen ist, aber man hat sich halt nicht gleich mit den Problemen der ganzen Welt konfrontiert gesehen.
Ja, wenn, ne? Oder man hatte eine Tageszeitung und die hat ein Ende. Also die blätterst du durch und irgendwann ist die vorbei. Stimmt. Und Social Media hat ja kein Ende. Du scrollst halt immer und immer und immer weiter und es kommt immer was nach. Und wenn nichts mehr nachkommt, was dir gefällt, dann öffnest du einfach eine andere App, ne? Und das ist ja früher gar nicht so gewesen. Und da hatten wir halt maximal eine Zeitung und die war auch einfach endlich, ne?
Ja, und die stand auch nicht im Konkurrenzverhalten vielleicht noch zu anderen Medien. Also ich kenne das ja selber als Content Producer. Je nach Plattform hat man so zwischen 1 und 2 Sekunden Zeit, um die Leute zu erreichen. Und dann hilft natürlich eine provokante Hook immer sehr, sehr gut. Ne? Und negative Dinge sind ja meistens dann sogar noch besser klickend als positive. Ich denke mal, das machen sich dann auch viele zu nutzen. Okay, jetzt haben wir einmal grob skizziert, warum vielleicht in der aktuellen Situation das Gefühl entsteht, dass Leute ein bisschen stressiger sind. Du beschreibst in deinem Buch ja auch, dass Mental Health gerade ein gewisser Megatrend ist. Wie hat sich die Wahrnehmung psychischer Gesundheit in den letzten Jahren deiner Meinung nach verändert?
Ich finde es da mal ganz schön, sich nochmal Covid vor Augen zu führen, weil vorher, vor Covid, gab es oft so diesen Eindruck, naja, wenn du irgendwie so was mit der mentalen Gesundheit hast, wenn du dich da irgendwie mit beschäftigst oder vielleicht gerade struggles, dann ist das irgendwie so dein Brot. Das ist so dein Ding, damit hast du irgendwie selber zu tun und musst da irgendwie selber mit klarkommen. Und dann kam Covid und wir alle haben gemerkt, krass, dieser Riesenstressor Covid, der betrifft uns plötzlich alle. Und plötzlich hatten wir alle etwas, was uns irgendwie verbindet, weil wir alle vom selben reden konnten und nicht, ach, du hast gerade die Probleme mit dem und du hast gerade die Probleme mit XY, sondern wir alle hatten plötzlich ein Problem mit dem, was Covid von uns gefordert hat, ne? Dass wir plötzlich von zu Hause arbeiten mussten, Homeschooling machen mussten, dass wir unseren ganzen Alltag umplanen mussten, dass wir vielleicht sogar im Unternehmen, ne, es Entlassungen gab oder so, weil einfach das nicht mehr am Leben gehalten werden konnte anders. Also all das waren ja Auswirkungen, die haben wir alle gespürt. Und plötzlich saßen wir wirklich so alle in einem Boot und hatten dadurch eine ganz andere Verbundenheit. Und das ist durchaus etwas, wo sich so ein großer gesellschaftlicher Hebel umgelegt hat. Ne? Also ich will damit nicht sagen, dass wir jetzt schon das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Da ist noch einiges zu holen. Also gerade was die Stigmatisierung angeht, das ist wirklich immer noch krass, wie stark psychische Erkrankungen insbesondere stigmatisiert sind, aber trotzdem ist so die allgemeine Awareness dafür größer, ne? Diese Aufmerksamkeit für, ah, okay, das betrifft mich ja auch und ich bin davon auch nicht gefeit, ne? Also in Deutschland, um es mal vielleicht auch in Zahlen zu packen, ne, erkranken 28% der Erwachsenen innerhalb eines Jahres an einer psychischen Erkrankung. Früher war das etwas, was komplett weggeschwiegen wurde. Früher gab es das aber ganz genauso schon, ne? Es war nur einfach nicht so sichtbar. Und durch die Veränderungen, die wir in den letzten Jahren hatten, wird es plötzlich alles besprechbarer, ne? Und wir merken, ah, vielleicht kann ich irgendwie mich damit doch so ein bisschen mehr zeigen, ne? Wenn ich zum Beispiel Depressionen habe. Und kann das einfach viel eher nochmal an die Oberfläche bringen, womit ich sonst einfach nur selber zu tun hatte, weil dieser gesellschaftliche Wandel das Ganze unterstützt. Ne? Und so psychische Erkrankungen auch im Allgemeinen, die können jeden treffen. Und man denkt ja immer so, ah ja, mir passiert das aber nicht. Und wenn man sich aber mal die Forschung anguckt, dann zeigt das, dass ungefähr die Hälfte aller Menschen im Laufe ihres Lebens irgendwann mal eine psychische Erkrankung haben. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig dabei zu sagen, dass man eine psychische Erkrankung nicht unbedingt für immer hat, ne? Manchmal ist die da, dann kann man sie zum Beispiel behandeln therapeutisch und dann kann man davon auch vollständig genesen, ne? Aber trotzdem ist davor einfach niemand gefeit und das ist mir da auch echt nochmal wichtig zu sagen, warum es plötzlich vielleicht auch mehr ins Bewusstsein tritt, weil Menschen einfach mehr merken, ach krass, mich kann das tatsächlich auch betreffen, ne? Oder ich habe Menschen in meinem Umfeld, ach ja, klar, diese eine Tante in der Familie, ne, irgendwie, die, wo mir vielleicht manche Dinge manchmal so ein bisschen komisch vorkamen, warum die so zurückgezogen war, das erklärt sich mir jetzt plötzlich viel besser, weil die Awareness viel größer ist. Und auch da, um auch wieder auf Social Media zurückzukommen, trägt natürlich Social Media auch dazu bei, dass es eine gewisse Aufklärung gibt, weil einfach diese Themen plötzlich da mehr besprochen werden und auch mehr stattfinden. Hat natürlich auch eine Kehrseite, ne, dass es manchmal auch Falschinformationen gibt. Da muss man sehr gut aufpassen, bei wem man sich informiert, welchen Informationen man glaubt. Aber es trägt auf jeden Fall insgesamt zu diesem allgemeinen Wandel bei und dass es so mehr zu einem Trend wird, der aber auch nicht gerade abebbt. Ne? Trends haben es ja auch manchmal, dass die irgendwann wieder aufhören, aber ich habe gerade eher das gegenteilige Gefühl.
Okay, das Gefühl deckt sich auch bei uns, weil wir ja auch bei uns eine Diplompsychologin haben und ja auch versuchen, über ein ganzheitliches Konzept da auch, sagen wir zumindest bei leichten depressiven Verstimmungen da unterstützen zu können, also da, wo wir es dann auch juristisch sauber machen dürfen und wo wir auch unsere Grenzen kennen, aber er deckt sich schon. Ich finde den Trend eigentlich positiv, aber du sagst es ja gerade auch schon, wenn ihr halt nicht in die andere Richtung überschwappt und wenn da nicht auch mit zu viel Falschinformationen erstens gedealt wird Und zweitens vielleicht auch,
naja, dass und weil wir es ja auch wirklich mit hilfesuchenden Menschen zu tun haben. Und man kann einfach, also wenn man mit der Psyche arbeitet, auch sehr viel Schaden anrichten. Und es gibt einfach manchmal Menschen, die überschätzen ihre Qualifikation. Mhm. Und dann kann das halt auch schnell in eine andere Richtung schlagen, dass es den Menschen am Ende schlechter geht als besser. Oder sie sich noch isolierter fühlen und noch einsamer und noch mehr zurückziehen. Und dann hat das überhaupt nichts geholfen, dass man jetzt vielleicht sich an jemanden gewendet hat, der aber keine ausreichende Qualifikation hat. Ne? Und da muss man einfach sehr gut aufpassen, an wen kommt man da und das auch gut prüfen, ne? Was hat die Person für Qualifikation und wo sagt sie auch selber, wo ihre eigenen Grenzen liegen. Ne? Gute Professionals zeichnen sich dadurch aus, dass sie sagen, das kann ich und das kann ich auch nicht. Und da müssten wir gucken, wie wir jemanden anderes finden.
Total. Ne? Also ich vertrete auch immer diese Meinung No Bullshitting, dass jeder, der gut ist, auch sagt, hey, ich kann euch da und da vielleicht helfen, da habe ich Erfahrung, da bin ich qualifiziert. Aber manche anderen Dinge, es ist einfach nicht so einfach. Und ich finde das auch wichtig, im psychologischen Bereich mitzugeben, weil nur weil man Arzt ist, wird man jetzt nicht automatisch sagen, ich kenne mich sowohl mit internistischen Themen aus und könnte aber auch am Herz operieren. Kenne mich aber auch mit Neurologen-Themen aus. Das ist, denke ich mal, jedem klar, dass dieses Thema so komplex ist, dass wir da ja Fachgebiete gebildet haben. Und genauso ist es im psychologischen Bereich, dass eine Depression nicht gleich eine Depression ist, eine Angststörung vielleicht nochmal was anderes ist als eine Anorexie und sowas. Also ich denke, da muss man halt schon auch gucken und sich vielleicht auch informieren, dass man da eine Möglichkeit findet, an fachkundige Leute zu kommen. Ja, total wichtig. Ich würde mit dir heute allerdings ein bisschen tiefer einsteigen, gerne in das Thema Arbeitsalltag, weil meiner Erfahrung nach, und deswegen fand ich dein Buch auch so interessant, die Belastung im Arbeitsalltag für viele eins der Kernprobleme ist und im Zweifel vielleicht auch eins der Kernauslöser ist, warum Probleme, psychische Belastungen entstehen. Ja. Hast du da so eine Art Rangliste für dich, was die häufigsten psychologischen Belastungen im Arbeitsalltag sind oder was du zumindest geschildert bekommst?
Ja, also es gibt auch tatsächlich Daten dazu. Ich kann mal so ein paar Sachen nennen. Eine der Dinge, die am meisten gewachsen ist, ist sozusagen die emotionale Belastung durch Kontakt mit Dritten, nennt man das. Hört sich jetzt so ein bisschen kryptisch an. Was ist damit gemeint, ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, alle werden einfach angespannter und das merkt man natürlich, wenn man zum Beispiel im Kundenkontakt ist oder also jeder, der mal eine Hotline betreut hat, weiß, dass die Menschen einfach manchmal auch echt ganz schön ausladend sein können, ne? Oder unter den KollegInnen, dann ist irgendwie eine Person krank und sofort wird der Ton rauer, weil eigentlich der Workload viel zu groß ist, ne? Und durch diese emotionale Belastung wird einfach größer. Durch die Interaktionen, die wir so jeden Tag haben. Etwas, was auch ein Riesenfaktor ist. Es liegt eigentlich auch total auf der Hand, sind so schnelle Aufgabenwechsel. Es ist unglaublich anstrengend für uns, diese Flut an Informationen, die wir inzwischen haben und jeden Tag reinprasselt, gut zu modulieren und zu managen. Und das alleine schon sind wirklich zwei ganz große Punkte, warum Menschen am Arbeitsplatz immer schneller überlastet sind. Wir haben natürlich jetzt auch noch ganz viele Dinge, wie wenn wir in Richtung Führungskultur gehen, Teamkultur, wie sehr passt der Job, den ich da mache, eigentlich zu mir, ne? Also so auch vielleicht Purpose und Sinn erleben. Das sind, wie gesagt, wieder ganz viele Dinge, ne? Psychologin will sich auf nichts alleine festlegen, aber jetzt vor allen Dingen diese Faktoren, dass irgendwie der Ton insgesamt rauer wird und dass wir mit einer großen Informationsflut zu tun haben und der Workload irgendwie uns immer ständig größer vorkommt als das, was wir eigentlich bewältigen können, das macht am Ende einen riesengroßen Anteil an Stress aus.
Ah, interessant, weil ich tatsächlich so in meiner Arbeitskultur und Umwelt eigentlich im Umgangston tatsächlich das Gefühl habe, dass eher in die andere Richtung geht. Aber das ist nur mein persönliches Gefühl, dass ich...
Das ist ja total gut.
Ja, ich war immer in sehr alten Strukturen unterwegs und da hieß es dann wirklich, ich Chef, du Mitarbeiter, ich sage, du führst aus. Bin dann in ein bisschen moderneres Unternehmen seinerzeit gekommen, wo einfach eine andere Kultur herrschte, also auch über einen Unternehmenswechsel, wo dann dieses Top-Down-System nicht mehr unbedingt herrschte, also wo jetzt dann auch relativ ähnliche Hierarchien gebildet wurden, die auf ähnlicher Höhe waren. Und in meinem eigenen Unternehmen gibt es quasi fast keine Hierarchien. Also wir sprechen dann mit Freunden untereinander. Das ist natürlich dann auch ein bisschen selbst gemacht. Aber mein Gefühl ist auch, dass junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch einfordern inzwischen. Also dass die dann zumindest vielleicht strahlt das unsere Unternehmenskultur auch aus, aber von außen reinkommen und sagen, ich möchte eigentlich auch, dass diese Soft Skills stimmen. Mir geht es nicht nur rein um monetäre Zuwendung, mir geht es um Wertschätzung, mir geht es um Anerkennung, mir geht es darum, gesehen zu werden, mir geht es darum, mich hier verwirklichen zu können, mir geht es darum,
ganz
dass ich,
genau.
Du hast gerade Purpose genannt, also dass das Ende des Produkts halt nicht ist, wir haben vorne machen eine Schraube für irgendein Auto oder wir machen irgendein Versicherungsprodukt, ich will das nicht kleinreden, keine Frage, aber dass da vielleicht am Ende auch was steht, wo man sagt, damit kann ich mich identifizieren.
Und das ja, ist das wofür Rolle. Halt einfach stärker klar wird. Und du hast gerade auch eine ganz wichtige Sache genannt, nämlich dieses ich möchte einfach, dass ich mich nicht verstecken muss und dass ich gesehen werde für den Beitrag, den ich leiste. Einfach eine der häufigsten Fehlannahmen über mentale Gesundheit am Arbeitsplatz ist, dass irgendwie Mitarbeitende einfordern würden, dass der Arbeitgeber sämtliche Probleme von einem selber löst. Darum geht es überhaupt nicht. Also es ist natürlich schön, wenn es eine Unterstützung gibt, wenn man vielleicht gerade in einer privat schwierigen Lage ist. Aber was die meisten Menschen wollen, ist, dass sie sich einfach nur nicht verstecken müssen und dass sie sich zeigen können. Ne, dass sie zeigen können, wenn sie gerade mal einen schlechteren Tag haben als vielleicht die andere Woche davor. Ne, oder wenn sie gerade einfach wirklich große Schwierigkeiten zu Hause haben, private Belastung, dass sie einfach sagen können, hey, ich brauche gerade mal vorübergehend für 2 Wochen ein bisschen mehr Flexibilität in meinen Arbeitszeiten, damit ich das gemanagt bekomme. Und das sind ganz kleine Hebel, mit denen man sehr viel bewirken kann. Und auch ganz viele Menschen denken, naja, wir sollten jetzt irgendwie ganz viel Stressmanagement-Trainings machen und sonst was für Workshops irgendwie auftischen und damit wäre das Problem dann gelöst. Ne? Also die Leute müssten einfach nur ihren Stress so ein bisschen besser managen. Wenn man aber wirklich nochmal reinguckt in die Unternehmen und auch die Leute fragt, was für sie wirklich wichtig ist, was ihre mentale Gesundheit schützt, dann ist das meistens eine gute Führungskultur, dann ist es eine gute Teamkultur, dann ist es, dass ich eben gesehen werde für das, was ich beigetragen habe, dass ich Wertschätzung erfahre, ne, dass ich das Gefühl habe, mein Beitrag, der zählt hier im großen Ganzen. Das ist nicht das nächste Stressmanagement-Training, was dich bei deinem Arbeitgeber hält, ne? Sondern meistens ist es eine gute Führungskraft und tolle KollegInnen und tolle Aufgaben, die du hast, wo du wirklich das Gefühl hast, hier passiert etwas mit dem, was ich hier im Kleinen beitrage zum großen Ganzen.
Okay, das ist interessant. Das ist ja aus der Perspektive der Unternehmenskultur und der Führungskräftekultur. Und ich glaube, wenn man es runterbricht, ist es immer auch eine Kommunikationsfrage. Weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber meiner Erfahrung nach habe ich schon mit vielen Coaches zu tun, die dann mir auch beschreiben, ich habe immer das Gefühl, wenn ich das täte, dann würde die Chefin oder der Chef das so oder so interpretieren. Und wir bereiten uns dann häufig auch mal darauf vor, zu fragen, was passiert denn in der Wirklichkeit? Das sind ja nur alles Fiktionen erstmal in deinem Kopf. Ist deine Chefin wirklich so ein Tyrann? Nee, eigentlich nicht. Ist das Unternehmen wirklich so tyrannisch, wie du das meinst? Nee, eigentlich auch nicht. Ist das dann vielleicht eher ein Gefühl, was du hast? Und lass uns mal gucken, ob wir das vielleicht auch verbalisieren können, ob man das vielleicht auch so formuliert gegenüber demjenigen, mit dem man kommuniziert, dass das sehr wertschätzend ist und dass das aus einer Ich-Perspektive formuliert wird, mit den eigenen Gefühlen verbracht. Und meiner Erfahrung nach, wenn man das dann umsetzt, da fällt vielen ein Stein vom Herzen und da ist das Feedback gar nicht mehr so schlimm. Vielleicht auch aus Sicht eines Unternehmers gerade sagend, weil Humankapital, wie das immer so eklig bezeichnet wird, aber sagen wir vielleicht Mitarbeiter, ja wichtiger sind denn je aus politischer Perspektive, wenn wir gerade einen brutalen Personalkräftemangel in nahezu jeder Branche haben. Also die meisten Führungskräfte, die, sag mal, selbst wenn die das nicht intrinsisch drin haben in der Kommunikation, die sind ja zumindest auch in gewisser Hinsicht auf die Leute inzwischen angewiesen. Und deswegen ermute ich meistens Leute, da diesen Schritt auch zu gehen und für sich mal zu fragen, kann ich vielleicht auch in meiner Perspektive gucken, dass ich das Problem äußere? Wenn ich es nicht äußere, dann kann es vielleicht auch der Gegenüber gar nicht erkennen.
Ja, das finde ich auch wichtig, ne, beides zu sehen. Also manchmal schimpfen wir ja ganz viel so auf das Außen, aber immer auch nochmal den eigenen Anteil anzugucken. Also ohne so ein Blame-Game zu machen, sondern eher um wirklich zu prüfen, hey, wo habe ich vielleicht doch noch einen kleinen Hebel, der einfach ungenutzt ist? Und es wäre eigentlich schade, wenn ich den einfach verstreichen lassen würde, ne, und mich immer weiter so in meine Misere so reinsuhle, ne, sondern jetzt gucken, gibt es nicht doch noch was. Und zwar erstmal ohne diese Vorerwartung von, na, das kann ja eh nichts werden, sondern ganz neugierig mal wieder ranzugehen. Sowieso würde uns das, glaube ich, gut tun in manchen Bereichen im Leben. Einfach mal wieder ganz neugierig und offen, so wie wenn wir ein kleines Kind wären. So, da gibt es aber auch noch was. Ah, probieren wir das mal aus. Ne? Also mit so einer frischen Neugierde und nicht mit einer sozusagen erwarteten Neugierde von, ich weiß ja eh schon, was der Ausgang dieser Situation ist. Und Trotzdem sich aber auch dessen bewusst zu sein, dass es manchmal äußere Faktoren gibt, die sind einfach schwer zu verändern, ne? Und uns daran auch nicht unnötig abackern, sozusagen. Ich finde es, gerade auch wenn es in den Bereich der psychischen Erkrankungen geht, es ist häufig so, dass Menschen sich ganz große Vorurteile machen, weil sie glauben, sie selber wären schuld, sie selber wären gescheitert oder an ihnen selber wäre etwas kaputt oder falsch. Und das stimmt einfach nicht. Also gerade beim Burnout zum Beispiel ist es ganz häufig der Fall, dass Menschen denken, es sei ihre eigene Schuld. Und das ist aber nicht so. Burnout ist immer eine Kombination aus individuellen Merkmalen, also zum Beispiel sowas wie, dass man eine hohe Neigung hat, sich zu verausgaben, ne, oder sehr perfektionistisch ist, ne, und hohe Ansprüche an sich selbst hat, aber eben auch aus äußeren Faktoren. Zum Beispiel, dass man wenig Einflussmöglichkeiten hat, wenig Spielraum, Dinge vielleicht auch mal selber zu entscheiden. Wir wollen gerne ja auch ein bisschen autonom arbeiten können oder dass wir wirklich schwierige Führungskräfte haben, ne, oder sogar vielleicht sowas wie Mobbing-Erfahrungen gemacht haben. Diese äußeren Faktoren, die spielen da auch immer mit rein. Und dieses Zusammenspiel müssen wir immer berücksichtigen, wenn wir so eine Problemanalyse machen von, was stört mich hier jetzt gerade wirklich und wo kann ich auch wirklich was noch bewirken, was ich noch nicht ausgeschöpft habe.
Interessant. Wollen wir da mal versuchen, das in drei Ebenen aufzuteilen, dass wir einmal sagen, was kann ich selbst tun, was könnte von der Führungskraft tatsächlich passieren und was könnte vom Team kommen? Vielleicht anfangen erstmal, indem man sich mal an die eigene Nase fasst und mal sagt, hey, was kann ich denn machen, um so dieses Thema psychischen Druck, Stress vielleicht in meiner eigenen Arbeitsatmosphäre zu verbessern?
Also Stress, um Stress so zu modulieren und auch so diesen Druck zu modulieren. Ich habe gerade eine Podcast-Folge aufgenommen zu hohen Erwartungen an sich selbst. Und das war ganz spannend, weil wir da nochmal im Interview festgestellt haben, dass ganz oft eigentlich der größte Druck erstmal von uns selber kommt und gar nicht das unbedingt von außen ist, dass uns jetzt die Führungskraft gesagt hätte, du musst das aber so und so 120% perfekt machen, sondern das ist einfach unser innerer Anspruch. Das heißt, diese inneren Ansprüche, die können wir auf jeden Fall schon mal überprüfen, weil oft sind eigentlich diese mentalen, so sage ich mal, so Erwartungen an uns selbst oder die mentalen Stressoren eigentlich das, was uns am meisten zu schaffen macht. Und darüber hinaus können wir auf jeden Fall auch immer noch mal analysieren, wo entsteht dann Stress bei mir überhaupt? Ne? Ist das immer, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe einfach ein schlechtes Zeitmanagement, fehlt mir immer Zeit an Dingen, wo ich eigentlich was machen, wo irgendwie noch Zeit bräuchte? Ne? Das ist so, erstmal so in den Kalender zu gucken, ne? Was sind denn, oder mal so Muster zu erkennen, was sind denn so typische Momente, wo ich immer wieder Stress erlebe und immer wieder in Stress komme? Oder ist das vielleicht irgendwie immer, wenn ich mit ein Teammitglied spreche, diese Immer-Wenn-Regeln. Also dass man so den Immer-Wenn das und das passiert, dann fühle ich mich irgendwie gestresst. Und dann kommt diese mentale Ebene dazu von, aber ich möchte es aber richtig gut machen. Aber ich möchte mich eigentlich mit meinen Kollegen gut verstehen. Aber ne, ich möchte eigentlich mir selber beweisen, dass ich, keine Ahnung, mit diesem Tool zurechtkomme oder mir das selber aneignen kann und keine fremde Hilfe brauche. Ne? Das alles sind ja so innere Annahmen, die das Ganze dann so verschärfen. Ne? Stressoren von außen, die durch diese inneren Stressoren, dieses mentale Hochputschen, nenne ich das jetzt mal, verstärkt wird. Und dann erst daraus kommt ja überhaupt die Stressreaktion. Also sowas wie, dass wir uns angespannt fühlen, dass wir Herzrasen bekommen, dass wir das Gefühl haben, unsere Gedanken kreisen irgendwie den Abend und ich kann gar nicht mehr abschalten, weil ich nur noch Arbeitsgedanken im Kopf habe. Jetzt hatte ich es gerade so ein bisschen schon aufgelistet, so in dem, was ich erzählt habe. Das sind genau so drei Elemente, wie Stress eigentlich zustande kommt. Ne? Wir haben die Stressauslöser, wie zum Beispiel Zeitdruck. Wir haben diese mentalen Stressverstärker und wir haben die Stressreaktion. Und da sollte man individuell gucken, wo ist es bei mir denn eigentlich am schlimmsten? Ne? Sollte ich eher an den Auslösern arbeiten, zum Beispiel, weil ich einfach ein besseres Zeitmanagement brauche oder einfach mehr delegieren muss oder einfach es schaffen muss, Dinge besser zu priorisieren? Das ist eine Möglichkeit, um dem entgegenzuwirken. Sollte ich mehr an meinen mentalen Stressoren arbeiten, an meinem Perfektionismus, an meinen hohen Erwartungen, oder sollte ich eher an meiner Stressreaktion arbeiten? Das ist also alles, wo es darum geht, wie kann ich es schaffen, in meinen Körper wieder runterzubringen? Wie kann ich in eine Regeneration wiederkommen? Wie kann ich mein Herz ein bisschen beruhigen, meinen Atem beruhigen? Wie kann ich in eine Entspannung kommen? Und das sind alles drei so ganz unterschiedliche Punkte, wo man anknüpfen kann, weil ganz viele Menschen assoziieren so Stressmanagement erstmal nur mit, ich muss mich irgendwie entspannen, ich muss Yoga machen, ich muss irgendwie atmen, ich muss meditieren. Das ist aber nur wirklich ein kleiner Teil, der erst ganz am Ende stattfindet, sondern ganz viel fängt ja schon viel früher an, ne? Nämlich wo entsteht Stress und was macht es schlimmer? Und da können wir auf jeden Fall auch jeder schon für sich ansetzen, ohne dass wir erstmal das Umfeld dafür bräuchten, sondern nur auf uns selber schauen.
Verstehe, sehr schöner Ansatz, das in so einem dreigleisigen System mal zu hinterfragen. Finde ich gut, so eine Struktur. Jetzt können ja Stressoren aus meiner eigenen Arbeitsweise entstehen. Also du hast gerade schon gesagt, ich habe einen Perfektionismus, ich habe keine richtige Priorisierung. Ich schmeiß vielleicht nochmal rein, das Thema Multitasking ist ja auch immer ein großes. Ne? Also muss ich nebenbei immer noch die Mails und den Chatverlauf aufhaben und nebenbei vielleicht sogar noch das private Handy und dann schaffe ich es nicht mehr irgendwie in den Flow zu kommen oder zumindest mich eine gewisse Zeit lang auf eine Sache zu fokussieren oder Step-by-Step abzuarbeiten. Aber da gibt es ja jede Menge von Themen. Es gibt ja aber auch Themen, die gar nicht aus einer eigenen Verschuldung in Anführungsstrichen entstehen, sondern vielleicht fremdgesteuert sind. Und lass uns da vielleicht mal in dieses Thema Team reingehen. Also wir agieren ja in den allermeisten Arbeitsumfeldern, wenn wir jetzt nicht nur allein im Homeoffice sind und dann quasi the lonely wolf sind, doch im Team. Was können wir denn als Team konkret tun, um so ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen?
Ja, also da finde ich erstmal nochmal gut, überhaupt im Team ein gemeinsames Verständnis zu finden. Von uns ist das tatsächlich wichtig. Ne? Also super selten erlebe ich Teams, die wirklich sagen, wir setzen uns einmal alle 2 Wochen hin und gucken mal, wie es uns geht und wo wir gerade stehen. Ne? Ganz simpel, mit so einer Stressampel zum Beispiel, rot, grün, gelb. Wo stehen wir eigentlich gerade? Wie ist die Auslastung als Team insgesamt, aber vielleicht auch die einzelnen Teammitglieder? Ne? Was würden Sie sagen, wo Ihre Ampel gerade steht? Und alleine so einen Check-in zu machen, ist schon mal total viel wert. Ne? Weil oft glauben wir von, ach, der Dominik, der steht ungefähr da und da und dann sagst du mir am Ende was ganz anderes und denke, huch, wo kommt das denn her? Ach so, jetzt verstehe ich, warum du in letzter Zeit so kurz angebunden warst, warum du immer das Video aushattest im Videocall, warum du fast irgendwie keine Beiträge mehr, Redebeiträge mehr hattest oder ständig Deadlines verpasst hast. Ne? Also es gibt uns einfach viel mehr Kontext und darüber überhaupt erstmal so dafür einen Raum zu schaffen und einen Ort zu schaffen, wo man das ganz kurz mal ein Check-in macht und bespricht, das ist schon so die Basis. Ne? Und das, da würde ich schon mal sagen, da können wahrscheinlich 98% der Teams überhaupt erstmal anfangen, weil das total hinten runter geht. Wir sprechen ganz viel über, wer übernimmt was, welche Workflows haben wir, wen müssen wir vielleicht wo vertreten, weil irgendwer ausfällt. Aber wir sprechen ganz selten darüber, wie es uns eigentlich geht im Team. Und es ist eine ganz einfache Sache und da müssen wir ja auch nicht ultra tief tauchen. Ne? Also wir müssen jetzt nicht den ganzen Rosenkrieg von der Scheidung, die gerade am Laufen ist, auspacken, ne? Sondern es reicht ja einfach schon so ein ganz kleiner Check-in. Wie gesagt, mit irgendwie Farben, Ampelsystem kann man gut machen. Was ich auch sehr gerne mag, ist einfach eine innere Wetterlage. Das ist auch eine schöne Metapher. Ne? Es ist bei mir gerade sonnig oder wolkig oder stürmt oder ist Nebel. Ne? Also es gibt ja ganz tolle Tools, das zu machen. Ne? Vielleicht kann ich auch noch mal ein Beispiel erzählen aus meinem letzten Team, in dem ich gearbeitet hatte. Da habe ich einmal im Monat einen sogenannten Emotional Check-in gemacht. Das war eins meiner wirklich absoluten Lieblingstermine. Habe ich geliebt, habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben. Und da haben wir uns als Team einmal im Monat zusammengesetzt für eine Stunde und haben erst uns immer 3 Fragen gestellt. Das erste war, wie geht es uns, wie geht es mir auf einer Skala von 1 bis 10? 1 sehr schlecht, 10 ist sehr, sehr gut. War erstmal eine Punkteinschätzung zu geben. Dann, was bräuchte es, damit ich auf der Skala einen Punkt nach oben rutsche? Und dritte Frage war, was können wir als Team tun, um dich dabei zu unterstützen? Oder gibt es irgendwas, was dir wichtig ist, uns mitzuteilen? Und es war so ein tolles Gespräch jedes Mal, weil zum einen jeder natürlich selber schauen kann, wie viele Informationen teile ich, aber es geht da wirklich nur darum zu sagen, okay, ich stehe gerade bei einer 5. Okay, warum ist das so? Was bräuchte es, um auf eine 6 zu kommen? Was können wir daran aktiv tun? Also jeder wird auch eingebunden, nochmal zu überlegen, wie kann ich gerade dazu beitragen, ne, dass es meinen Kolleginnen und Kollegen wirklich gut geht. Und dann auch nochmal zu gucken, ist daran noch irgendwas wichtig, was ich irgendwie noch sagen möchte? Weil die meisten Leute, die wollen gar nicht, dass irgendwie ihre Kolleginnen und Kollegen sonst was für sie machen. Ne? Die wollen jetzt nicht, dass da irgendwie krasse Projekte übernommen werden oder irgendwie Arbeit abschieben oder so. Sondern die meisten wollen einfach nur und sagen immer nur, mir ist einfach nur wichtig, dass ihr das wisst, was bei mir gerade los ist. Das alles. Ich will einfach nur, dass ihr ein bisschen Kontext habt. Und das alleine ist schon so erleichternd. Und dafür einen Space zu schaffen, einen Raum zu schaffen, das ist schon die halbe Miete. Und von da aus kann man dann immer noch weiterschauen.
Das System klaue ich dir vielleicht für unser eigenes Team, finde ich gut.
Steht in meinem Buch, kannst du gerne nochmal nachlesen da drin.
Ja,
das ist
hier,
wirklich
hier, ne?
Toll gewesen. Ja, toll.
Das schaue ich mir auf jeden Fall nochmal in Ruhe an, weil ich es schon wichtig finde und ich kenne dieses Thema auch von alten Arbeitgebern tatsächlich, dass das da ähnlich versucht wurde zu implementieren. Ist nicht immer und überall auf Gegenliebe gestoßen. Das kommt mit Sicherheit auch darauf an, wie konservativ das Team ist oder wie offen man dafür ist und wahrscheinlich auch, wie viel man preisgeben will, weil wenn natürlich letztlich immer jemand sagt, ja, bei mir ist eine 10 und ja, alles in Ordnung, so und lasst mich in Ruhe. Dann ist es wahrscheinlich schwierig, die Leute zu brechen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man dann ein Team hat,
was sehr
will,
aufs Klima an.
Dann geht das auch. Ne?
Ja, da muss man immer ein bisschen gucken, was ist halt möglich in dem Team, wie verbunden ist man schon, wie hoch ist die psychologische Sicherheit. Aber es ist auf jeden Fall möglich, für alle Abstufungen was zu finden. Und auch da, es gibt ja manchmal diese Leute, wo man das Gefühl hat, die sagen immer so, ich will jetzt nicht zu sagen, mir egal, ist doch jetzt kein Thema für die Arbeit, ne? Also ein bisschen grumpy drauf sind. Und auch da habe ich auch schon echt oft die Erfahrung gemacht, wir haben das einfach immer stoisch weitergemacht und immer gesagt, okay, respektiere ich, total okay, wenn du nichts dazu sagen möchtest, fein, ne? Und dann irgendwann, 3-4 Monate später, kommt genau diese Person gerade in eine persönliche Krise. Und dann ist nämlich der Grundstein dafür da, dass diese Person sich dann öffnen kann und sagen kann, ich habe heute doch noch was zu erzählen, ne? Man kann sich auch leise ändern und man kann auch leise einfach mitgehen, ohne dass man laut dazu etwas sagt. Und trotzdem ist man irgendwann dankbar, dass diese Grundlage geschaffen wurde, einen offenen Austausch zu haben, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und es einem wirklich helfen kann. Also auch da unterschätzt nicht, wie groß dieser Einfluss ist davon, die Basis zu schaffen und diese offene Gesprächskultur zu schaffen für das, was irgendwann in der Zukunft vielleicht mal passieren wird, weil dann sind Leute dankbar, dass wir genau das haben.
Und im Worst Case hat diese Person ja auch die Befindung der anderen Person zumindest wahrgenommen und hat sie aufnehmen können. Allein das reicht ja dann auch schon, um zumindest reagieren zu können, selbst wenn man selbst etwas verschlossen ist und dann vielleicht ja auch erst später sich mitteilen möchte. Du hast aber auch ein Kapitel, da geht es um Verantwortung. Also wer trägt im Unternehmen die Hauptverantwortung für mentale Gesundheit? Und da geht es ja auch um das Thema Führungskräfte. Letztlich wird ja auch eine gewisse Unternehmenskultur, nennen wir es vielleicht mal, oder eine Marschroute vorgelebt. In manchen Unternehmen ist es ja sehr straight, in manchen Unternehmen ist es sehr sehr laissez-faire, könnte man es vielleicht jetzt negativ ausdrücken, oder vielleicht schenkt man ein bisschen mehr Vertrauen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gibt es denn für dich so einen bevorzugten Führungsstil, wo du sagst, mit dem Führungsstil kommt man eigentlich insofern ganz gut klar, wenn man, oder insofern ganz gut klar, dass man halt effizient arbeitet, aber gleichzeitig die mentale Gesundheit der Mitarbeiterinnen nicht gefährdet?
Ja, es gibt ja jetzt ganz viele Führungsstile und das Internet ist voll damit. Ich selber bin tatsächlich der Meinung, dass was es vor allen Dingen braucht, ist ein flexibler Führungsstil. Ne? Es gibt manchmal Phasen, da müssen wir einfach direktiver führen, ne? Und viel klarer Vorgaben geben. Und es gibt manchmal Phasen, da müssen wir partizipativer führen. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten. Was mir aber eher wichtig ist, bei der Frage, die du jetzt gestellt hast, zu sagen, was ist denn eigentlich die Rolle von Führungskräften in Bezug auf mentale Gesundheit? Und da haben sie vor allen Dingen zwei Richtungen, in die sie wirksam werden können. Das eine ist, dass sie Mitarbeitende in ihrer mentalen Gesundheit fördern können. Also sie können zum Beispiel gucken, hey, ne, wenn Dominik sich irgendwie komisch verhält, wenn der einfach sich ne, mir komisch vorkommt, ich hatte vorhin schon so ein paar Beispiele genannt, so Verhaltensweisen, die sich ändern, der macht keine Pausen mehr, ne, der beteiligt sich einfach nicht mehr, der hat ständig verpasste Deadlines, irgendwas ist da merkwürdig. Da dann proaktiv das Gespräch zu suchen unter vier Augen und sagen, hey, ich mache mir einfach Sorgen um dich, ich möchte einfach kurz hören, wie es dir geht, was kann ich gerade für dich tun? Ne? Diese Kompetenz zu haben, da mentale Gesundheit im Blick zu haben und potenzielle Risikofaktoren auch im Blick zu haben. Ne? Das ist etwas, was Führungskräfte definitiv sozusagen ins Team hinein tun können, dass sie da aktiv mentale Gesundheit fördern und vor allen Dingen auch, indem sie es aktiv vorleben. Ne? Weil wir kennen das alle, sagen ist das eine, handeln ist das andere. Ne? Wenn ich selber sage, ja, mentale Gesundheit, das ist ein super wichtiges Thema, aber jeden Abend bis 21 Uhr da sitze und dann um 23 Uhr doch nochmal noch E-Mails verschicke, das ist nicht unbedingt gesund. Ne? Also auch zu gucken, mal kritisch zu überprüfen, wie lebe ich das denn eigentlich im Alltag vor? Hand aufs Herz. Wann habe ich denn das letzte Mal?
What you preach, ne?
Genau. Wann habe ich denn das letzte Mal eigentlich pünktlich Feierabend gemacht? Oder jemand ist gegangen pünktlich und ich habe gesagt, cool, dass du gehst. Finde ich richtig gut, dass du pünktlich Feierabend machst. Ne? Also dafür auch nochmal eine Bestärkung zu bekommen für Dinge, die gesundheitsförderlich sind. Das hilft total, ne? Dadurch diesen Weg zu ebnen, ah, okay, ne, wenn das hier positiv unterstützt wird, dann erlaube ich mir das ja auch viel eher als Mitarbeiterin, das auch wirklich zu machen, ne, als wenn es so dieses ungeschriebene Gesetz gibt, keiner geht, bevor Chef geht oder so, gibt's ja auch, ne. Und da nochmal das wirklich aktiv vorzuleben und dadurch die mentale Gesundheit zu fördern im Team. So, das ist jetzt die eine Richtung, mentale Gesundheit fördern. Das andere, was Führungskräfte tun können, ist, dass sie mentale Gesundheit aktiv einfordern, und zwar nach oben, weil sie oft viel, viel näher an relevanten EntscheiderInnen dran sitzen, die vielleicht eher auch bestimmen, in welche Strategie gehen wir jetzt rein mit dem Unternehmen, woran investieren wir, Zeit, Ressourcen, Geld, Menschen, alles Mögliche. Ne? Und da zu gucken, wie kann ich da dieses für dieses Thema eine Botschafterin oder ein Botschafter sein und immer wieder sagen, darauf müssen wir auch achten, da müssen wir gucken, dass wir Investitionen tätigen oder dass wir nochmal Kulturarbeit machen, ne? Also dass dieses Thema immer wieder auf dem Tisch landet, weil diese Entscheidungswege und auch die Verbindungen zu den relevanten Personen, die das entscheiden, sind viel kürzer, als wenn ich jetzt eine Mitarbeiterin irgendwie in einem riesengroßen Corporate einen Zettel in den Kummerkasten wirft und sagt, ah, ich fände es schön, wenn wir uns mal um mentale Gesundheit kümmern. Ne? Und das ist, finde ich, auch eine ganz wichtige Rolle von Führungskräften, die total unterschätzt wird, dass es nicht nur darum geht, ins Team hinein zu fördern, sondern auch aktiv nach oben hin einzufordern, ne? Damit sich so eine gesamte Unternehmenskultur schrittweise umbauen kann.
Das ist ein schöner Ansatz. Ja, das ist aber ein Ansatz für, was man selbst machen kann, was man im Team machen kann und auch, was die Führungspersonen dann tatsächlich tun können. Du hast ein Kapitel genannt, das fand ich ganz interessant, Mythos Psyche und auch einmal raus aus der Schamecke. Welche falschen Vorstellungen über mentale Gesundheit halten sich nach wie vor noch hartnäckig?
Oh, ich hatte vorhin ja schon eins angesprochen, nämlich, dass man an Burnout zum Beispiel selber schuld ist. Darüber habe ich ja jetzt schon aufgeklärt. Ich glaube, auch eins der häufigsten Mythen ist, dass Arbeit krank machen würde. Also Arbeit kann ein Faktor sein, warum es Menschen schlecht geht und der die Psyche belastet. Aber was tatsächlich viel häufiger der Fall ist, dass Arbeit uns sehr oft gesund hält, ne? Weil Arbeit gibt uns eine Tagesstruktur, das gibt uns oft einen Sinn im Leben, da haben wir das Gefühl, wirksam zu sein und wir sind natürlich auch unter Kolleginnen und Kollegen, ne? Wir haben eine soziale Anbindung und tatsächlich ist es so, dass unter arbeitslosen Menschen die Quote psychischer Erkrankungen deutlich höher ist als unter arbeitnehmenden Menschen. Was uns auch sehr, sehr gut zeigt, Arbeit ist auch ein stabilisierender und ein schützender Faktor für die Psyche. Mhm. Und es hilft uns auch tatsächlich, eine Tagesstruktur zu haben, ne, und in einfach einer Tätigkeit nachzugehen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz typischer Mythos, der sich immer noch sehr hartnäckig hält und den ich hier wirklich nochmal ganz dick unterstreichen möchte, dass das nicht stimmt.
Finde ich so gut und finde ich so wichtig, weil ich glaube, dass Arbeit einem eine gewisse Stabilität gibt, eine gewisse Routine gibt. Und irgendwo sind wir ja alle auch aus evolutionsbedingter Perspektive Herdentiere, die irgendwie fürs Gemeinwohl mit beitragen wollen. Und das machen wir ja indirekt über Arbeit. Also ich glaube nicht, dass jedem bewusst ist, wenn er arbeiten geht, dass er über die Lohnsteuer oder den Mehrwert, den er im Unternehmen produziert, dann auch in die Sozialtöpfe einzahlt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja was, wo man sagt, hey, ich gebe irgendwie auch was wieder, ich bekomme was und kriege was. Und ich stoße immer so ein bisschen sauer auf, wenn ich diesen Begriff Work-Life-Balance höre, weil ich ganz häufig finde, dass damit initiiert wird, der Gedanke, Life ist immer geil und Work ist immer scheiße. So. Ja. Und das, finde ich, muss halt nicht so sein. Man kann ja durchaus auch sagen, also nicht jeder hat dieses Glück, aber viele Leute sind in der glücklichen Position zu sagen, ich suche mir eine Arbeit aus, die mir in gewissen Teilen Spaß macht. Das heißt ja nicht, dass jede Minute der Arbeit Spaß macht oder dass ich jeden Morgen aufstehe und sage, juhu, endlich wieder arbeiten. Das muss ja nicht sein. Mhm. Aber ich finde, das wird von vornherein gesellschaftlich manchmal schon sehr falsch geframed. Und da würde ich gerne auch eine Lanze brechen, dass man vielleicht auch mal überlegt, hey, ich habe mir das ja ausgesucht, bin ja auch in der Lage, mir einen anderen Job auszusuchen, theoretisch. Das ist ja immer alles eine Frage der Perspektive und deswegen finde ich das unglaublich wichtig, wie du das ansprichst.
Ja. Ja, vielleicht auch nochmal zu diesem Thema Work-Life-Balance. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge veröffentlicht und da mal auch einen ganz anderen Blickwinkel draufgelegt. Und zwar ging es da ganz stark darum, dass es darum geht, einen Job zu machen und eine Arbeit zu machen, die mit den eigenen Werten im Einklang steht. Weil es ist nicht so elementar, wie viel Zeit du jetzt tatsächlich für Freizeit hast oder für die Arbeit. Also natürlich schon ein bisschen, ne, wenn du jetzt viel zu viel, wenn du irgendwie 80 Stunden die Woche arbeitest, dann ist das natürlich nicht in Balance, das ist ganz klar. Ne? Aber ganz viele glauben ja, ach, ich muss jetzt einfach in eine 4-Tage-Woche gehen und dieser eine Tag, den ich dann frei habe, der wird meine ganze Work-Life-Balance verbessern. Was aber problematisch ist, wenn du dich nämlich generell von deinen Werten her nicht in deinem Job wiederfindest, dann wird dieser eine Tag, den du dann vielleicht frei hast durch eine 4-Tage-Woche, es nicht richten. Du wirst dadurch nicht langfristig glücklicher werden. Und es geht vielmehr darum, dass du guckst, wie kannst du deine Werte so in deinen Alltag integrieren, dass sie darin vertreten sind. Also vielleicht mal ein Beispiel, wenn du sagst, hey, Verbundenheit und Gemeinschaft ist mir extrem wichtig, dann bist du vielleicht eher ein Mensch, der ein Team braucht, ne, und der gerne mit einem Team arbeitet und der vielleicht ein großes soziales Netz hat und in der Freizeit viel mit Freunden macht, ne. Das ist aber eben nicht nur in der Freizeit so, sondern muss sich irgendwie auch in der Arbeit widerspiegeln, eben zum Beispiel durch ein Team, durch ein festes Team. Bei mir zum Beispiel ist es so, eins meiner größten Werte ist Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit. Und deswegen bin ich selbstständig, weil ich es liebe. Ich liebe das einfach, unabhängig entscheiden zu können. Ne? Und das spiegelt sich total in meiner Arbeit und meinem Setup wider. Ne? Und das habe ich natürlich auch im Privatleben. Aber dadurch habe ich viel eher das Gefühl, dass ich wirklich balanciert bin. Und wenn ich Wochen habe, in denen ich mich sehr fremdbestimmt fühle, weil ich zum Beispiel viel auf Events bin, weil ich ganz viele Termine habe, unglaublich viel Calls oder so, da habe ich immer das Gefühl, dass ich so richtig unzufrieden werde. Mhm. Und zwar nicht nur, weil es mir jetzt gerade an den 2 Stunden mehr Freizeit fehlt, ne, sondern weil meine Werte darin so ein bisschen verletzt werden, weil ich das Gefühl habe, oh, ich bin hier einfach fremdbestimmt. Ich möchte meine Woche selber gestalten können. Das gibt es natürlich manchmal, ne, diese Wochen sind einfach manchmal da, aber ich wüsste halt, wenn ich das dauerhaft habe, dann würde ich einfach in ein total ungutes Gefühl kommen. Mir würde es richtig schlecht damit gehen. Ne? Und da kann ich noch so viel Freizeit drauf gießen, das würde es nicht besser machen. Und deswegen ist es so wichtig, beim Thema Work-Life-Balance wirklich nochmal zu gucken, wie spiegeln sich meine Werte in meiner Woche und meinem Leben wieder. Ne, genau. Also wer da nochmal gerne tiefer reingehen möchte, gerne in die Podcast-Episode reinhören, können wir auch sonst nochmal verlinken. Das ist aber, finde ich, echt ein ganz großer Trugschluss, den wir oft bei diesem Thema Work-Life-Balance haben, dass es nur darum ginge, wie viel Zeit wir womit verbringen würden.
Ja, ich glaube, man kann auch einfach ganz, ganz einfach und plakativ mal gucken, wie viel Energie zieht das bei mir.
Oder ja, genau, Energieinventur. Ja.
Vielleicht ist man mal dabei und sagt, hey, nach diesen Meetings bin ich fix und fertig. Da habe ich das Gefühl, ich muss erstmal Mittagsschlaf machen. Dann bin ich vielleicht jemand, der einfach mit so Meetings nicht gut klarkommt, ja? Oder nach einer bestimmten Tätigkeit, von mir aus, bei dem einen ist es die Excel-Tabelle ausfüllen, beim anderen ist es irgendwie nochmal eine Überprüfungstätigkeit oder irgendwas zu korrigieren, dann komme ich gar nicht mit klar. Und ich glaube, das ist das ist vielleicht auch eine indirekte Frage, für fast jede Arbeitstätigkeit, aber auch Personen gibt, die das dann wiederum mögen, weil ich kenne genauso Leute, ich gehöre nur dazu, ich bin gerne in so Excel-Tabellen, ich kann mich da total reinlernen und mir macht das voll Spaß und manche andere sagen, oh Gott, hör mir auf damit, finde ich ja ganz furchtbar. Glaubst du, dass es eigentlich für jeden Arbeitsschritt auch jemanden gibt, der sowas gerne täte? Oder glaubst du, es gibt einfach manche Arbeiten, die sind so universal, das blöd, dass die eigentlich kein Mensch macht?
Ja, ich glaube schon, dass es für fast alles etwas gibt, was irgendjemand tatsächlich gerne macht. Und bei manchen Dingen glaube ich nur, also so gerade so sehr repetitive Tätigkeiten, wo wir einfach stumpf wiederholen, das ist irgendwann was, wo wir sagen würden, naja, ich glaube, das macht den wenigsten Menschen Sinn, weil einfach macht den wenigsten Menschen Spaß, weil wir einfach ein Stück weit auch gefordert werden wollen. Ne? Mhm. Aber solange es so ein paar, sag ich mal, so Grundhygienefaktoren erfüllt, ne, wie dass es halt ein bisschen Sinn, ein bisschen Entwicklungspotenzial darin gibt oder auch manchmal einfach dieses mal sich nicht wirklich anstrengen und konzentrieren zu müssen. Das habe ich manchmal bei manchen Tätigkeiten, wenn ich so richtig kaputt bin, dann denke ich so, okay, jetzt kann ich einfach so stumpfe Sachen machen, wofür ich nicht viel Brainpower brauche. Das muss halt einfach nur im Verhältnis stehen. Ne? Und wenn das jetzt so wirklich total repetitive Aufgaben sind, wenn ich das natürlich, den ganzen Tag für 6 Wochen am Stück mache, dann glaube ich, sagen die wenigsten, ach, das finde ich richtig toll. Es kommt also immer auf die Dosis an.
Gut, da braucht man monetäre Anreize, auch wenn die ja meistens nicht lange aushalten.
Genau, ich wollte gerade sagen, die sind auch nicht von langer Dauer.
Nee. Zum Abschluss der Podcast-Episode würde ich gerne nochmal fragen, ob es bei dir so eine Art Schlüsselerlebnis oder eine persönliche Erkenntnis gab, die dein persönliches Arbeitsleben stark geprägt hat.
Oh, auf jeden Fall. So viele tatsächlich. Och, ich weiß gar nicht, welches ich raussuchen soll.
Du kannst auch alle nehmen, wir haben Zeit.
Ja, also ja, ich glaube, ich würde eins erzählen. Ich habe auch, also ich habe mehrere in meinem Buch auf jeden Fall beschrieben, aber eins daraus würde ich mal erzählen. Ich hatte vor einigen Jahren mit Therapie angefangen. Aus ganz verschiedenen Gründen. Es war ganz viel bei mir los, aber vor allen Dingen auch, weil ich meinen schweren Skiunfall hatte und dadurch einfach über viele Jahre noch sehr gelitten hatte, weil ich das einfach nicht so gut verarbeitet habe und das alles einfach sehr schwierig für mich war, wieder auf die Beine zu kommen und das körperlich und psychisch irgendwie zu bewältigen. So, und dann hatte das für mich aber erstmal so ein bisschen gedauert, bis ich bereit war, das auch meinem Team zu erzählen. Jetzt könnten sich vielleicht einige fragen, ja, warum willst du das überhaupt deinem Team erzählen? Naja, weil meine Therapiestunde immer an einem ganz bestimmten Tag um die Mittagszeit lag und ich irgendwie immer so ein bisschen gucken musste, wie kann ich quasi in der Zeit da gerade fehlen oder zumindest erklären, warum ich jetzt gerade nicht erreichbar bin und nicht da bin. Und mir war schon klar, ich möchte das dem Team irgendwann sagen, aber ich war dazu eine Weile noch nicht bereit. Und dann nach irgendwie so ein paar Wochen hatte ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich mich so ein bisschen sortiert, jetzt bin ich auch angekommen in diesem Prozess und jetzt kommuniziere ich das. Und dann ist was total Schönes passiert. Und erstmal hat das Team das so total offen und warm angenommen. Also da waren jetzt gar keine Schwierigkeiten. Da hatte ich auch zum Glück keine Bedenken, das zu erzählen. Aber so ein paar Wochen später kam eine Mitarbeiterin auf mich zu und meinte, Mensch, hier irgendwie die und die Termine irgendwie stehen an. Wir haben das extra so und so gelegt. Extra nicht nach deiner Therapiestunde. Es war was mit externen Kunden ein Gespräch. Dann, weil wir ja wissen, wie anstrengend Therapie manchmal sein kann und wir wollen einfach nicht, dass du nach deiner Therapie jetzt auch mit irgendwie externen Personen gerade dich in Terminen irgendwie rumschlagen musst. Und das fand ich so schön. Also ich habe sie weder darum gebeten, noch habe ich überhaupt daran gedacht, dass das natürlich irgendwie auch einen Einfluss haben könnte darauf, wie bereit ich noch bin für solche sehr anstrengenden Calls am Nachmittag dann mit externen Personen. Und ich fand das einfach ganz toll, dass sie so von sich aus auf mich zukam und meinte, wir haben das einfach berücksichtigt, weil natürlich macht das was mit einem und wir haben ja gerade die Freiheit, dass wir die Termine so legen können, wie wir wollen. Und natürlich musst du nicht nach deiner Therapie auf Anschlag sofort in irgendeinen externen Termin rein. Und das war für mich richtig, richtig schön. Das war eine ganz kleine Geste, die einen riesen Impact hatte, weil ich dachte, krass, ich habe mich mega gesehen gefühlt. Ich habe mich total auch gehört und berücksichtigt gefühlt und ich hätte diesen Wunsch von mir gar nicht geäußert, aber ich fand, das war einfach sehr einfühlsam und es hat tatsächlich meine Zusammenarbeit eigentlich nur noch mehr verbessert und auch meine Arbeit nur noch mehr verbessert, ne? Weil ich den Nachmittag nach der Therapiestunde einfach andere Sachen gemacht habe bei der Arbeit, die halt nicht ganz so viel diese Präsenz nach außen brauchten, sondern einfach so ein bisschen intern Dinge erledigen konnte, wo ich mich auch ein bisschen geschützter und sicherer gefühlt habe mit dem Team. Das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis.
Ja, es sind manchmal diese wirklichen Kleinigkeiten, die dann aber für einen selbst doch mehr bedeuten, als man vielleicht auch von außen denkt. Ne? Das ist vielleicht nochmal ein kleiner Impuls am Ende des Podcasts, dass auch Kleinigkeiten, ein kleines nettes Wort, ein Wort der Dankbarkeit, ein Wort der Wertschätzung, einfach auch ein Wort, das man den Gegenüber sieht, mit Sicherheit ganz, ganz große Auswirkungen beim Gegenüber haben können, auch wenn man es vielleicht selbst gar nicht so interpretiert. Vielen lieben Dank, Eva, für die schöne Geschichte am Ende, für die vielen Informationen. Ich habe mir ein paar Sachen selbst rausgeschrieben. Und
das freut mich.
Werde die selber umsetzen, habe einiges lernen können und alles Weitere werden wir verlinken. Vielen lieben Dank, Eva.
Dankeschön.
Wenn ihr mehr von Eva erfahren wollt, dann rate ich euch an, ihr Buch zu bestellen. Und zwar heißt das Mental Health Matters. Das gibt's überall, wo es Bücher gibt. Außerdem haben wir euch die beiden Podcast-Episoden, von denen wir gesprochen haben, von ihrem eigenen Podcast nochmal verlinkt, wenn ihr das nachhören möchtet. Und ihr findet Eva auch auf LinkedIn und auch bei Instagram unter dem Handle EvaElisa_Schneider. Wenn ihr tatsächlich selber an eurer mentalen Gesundheit, eurer mentalen Fitness und auch an eurer körperlichen Gesundheit arbeiten wollt, dann seid ihr natürlich bei uns beim MyBodyMindCoaching Gold richtig aufgehoben. Wir bringen euch ja zusammen mit unserer Diplompsychologin und Entspannungsexpertin innerhalb von mehreren Monaten bei, wie ein gesundes, nachhaltiges,
glückliches und vor allen Dingen ja, schmerzfreies, symptomfreies, einigermaßen stressreduziertes Leben leben könnt. Wenn ihr da Interesse dran habt, klickt einfach auf podcast.mybodymind.de und dann können wir uns einfach mal ganz entspannt darüber unterhalten. Bis dahin, haut rein, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.